Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend hier ganz herzlich in den Räumen der Bibliothek des Konservatismus begrüßen. Am 18. August 2016 ist Professor Dr. Ernst Nolte verstorben. Von Hause aus Altphilologe und Philosoph, war er zeitlebens nicht nur Historiker, sondern auch und vor allem Geschichtsdenker und Deuter. Er sah die Phänomene der Zeitgeschichte, wie es sich für einen Historiker eigentlich von selbst versteht, stets in ihren Zusammenhängen und Kontexten. Das galt bei Ernst Nolte auch für die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts. Und es galt auch dort, wo der Hauptstrom universitäre Geschichtswissenschaft meinte, jede Kontextualisierung als Relativierung brandmarken zu müssen. Der Historikerstreit, der vor fast genau 30 Jahren entbrannte, hat einseitige Interpretationen aufgebrochen und der Geschichtswissenschaft eine differenziertere Sicht auf die Zeit des Nationalsozialismus ermöglicht. Das war im Wesentlichen das Verdienst Ernst Noltes. 2011 wurde Ernst Nolte mit dem Gerhard Löwenthal Ehrenpreis ausgezeichnet. Wir verneigen uns vor der Persönlichkeit und dem Lebenswerk Ernst Noltes. Ich möchte Sie daher bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, um seiner in Stille zu gedenken. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, dass wir mit Herrn Dr. Stefan Scheil kurzfristig einen hochkarätigen Historiker gewinnen konnten, der uns Person und Werk Ernst Noltes aus persönlicher wie fachwissenschaftlicher Kenntnis vor Augen stellen wird. Dr. Stefan Scheil wurde 1964 in Mannheim geboren. Er studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie in Mannheim und Karlsruhe. 1997 wurde er mit einer Dissertation zum Thema die Entwicklung des politischen Antisemitismus in Deutschland zwischen 1881 und 1912 zum Dr. Phil promoviert. Stefan Scheil lebt als Historiker und Publizist in der Nähe von Mannheim. Er schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Wochenzeitung Junge Freiheit. Herr Dr. Scheil, ich bitte Sie ums Wort.
Ja, danke, Herr Fenske, meine Damen und Herren. Ich möchte auch gleich anfangen. Thema heißt historische Existenz. Das ist, wie die meisten oder viele wahrscheinlich wissen, ein Titel auch eines dickleibigen Buchs, das Ernst Nolte auch herausgebracht hat. Zuerst Ende der 90er Jahre und das jetzt auch wieder in einer Neuauflage erschienen ist. Den Begriff kann Nolte in gewisser Weise für sich beanspruchen. Er hat darauf hingewiesen, unter anderem auch in diesem Buch, dass die anderen Versuche einer Universalgeschichte, also sagen wir mal Oswald Spenglers Untergang des Abendlands oder Arnold Toynbees Werke, im Prinzip auch diesen Begriff hätten verwenden können, aber ihn nicht in den Vordergrund gestellt haben beziehungsweise ihn gar nicht verwendet haben. Ich möchte also in zwei Schritten vorgehen. Und zwar möchte ich zum einen schildern, was Ernst Nolte unter historischer Existenz verstanden hat, im allgemeinen Sinn. Was sind Bedingungen historischer Existenz? Wie könnte historische Existenz eventuell enden? Und in einem zweiten Teil möchte ich auf Ernst Nolte als Person und als historische Existenz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Nolte äußert sich zum Beginn dieses Buches über die historische Existenz skeptisch. Skeptisch, ob er nicht völlig zu Recht des Dilettantismus beschuldigt werden würde, angesichts des Fehlens von Wissen über Kosmologie, über Evolutionstheorie, über Biologie, über unendlich viele Aspekte der Menschheitsgeschichte, die ein einzelner Gelehrter nun mal gar nicht kennen kann. Er gibt darauf die Antwort, ich zitiere: Die Frage nach der historischen Existenz kann nicht als fachwissenschaftliche gestellt werden. Äußerstenfalls lässt sich historische Anthropologie dadurch in ein Fachgebiet behandeln, dass sämtliche bisher vorfindbaren Aussagen dazu, mögen sie von Historikern oder von Philosophen stammen, nebeneinander gestellt und erörtert werden. Aber das wäre sozusagen ein Dilettantismus im Quadrat. Wer nach historischer Existenz in ihrer Differenz zu natürlichem, vorgeschichtlichem oder möglicherweise auch nachgeschichtlichem Dasein fragt, der fragt nach sich selbst. Nach sich selbst nicht als einem Individuum, aber auch nicht als ein bloßes Gattungswesen. Zitat Ende. Man könnte nach diesen Ausführungen sagen, dass die Frage nach der historischen Existenz im Prinzip mit der Frage nach dem Sinn des Lebens ineinander fällt. Dem Sinn des Lebens über die bloße Fortpflanzung eben hinaus. Leben gibt es auch, wenn es keine Geschichte hat. Das Leben innerhalb des Geschichtsprozesses hat dann auch eine bloße biologische Existenz. Es hat aber auch ergänzende Merkmale. Nolte ordnet das Auftreten dieser Merkmale zeitlich ungefähr in den Bereich von 3000 vor Christus ein, den Bereich, an dem die historische Existenz begonnen hat. Er nennt dazu folgende Merkmale. Einige davon möchte ich aufzählen und kurz erläutern. Da ist für ihn recht wichtig das Auftreten des Adels. Adel ist nicht mehr nur irgendeine Führungsschicht oder eine kleine Führungsgruppe, die den zufällig anwesenden Personen, Menschen jetzt sagt, wo es lang geht, die sie irgendwo hinführt oder irgendetwas organisiert. Unter Adel versteht Nolte auch eine gewisse Sinngebung für die Gemeinschaft. Der Adel führt die Gemeinschaft, er schützt die Gemeinschaft, er gibt ihr auch in gewissem Umfang Sinn. Deswegen ist auch nicht jede herausgehobene Gruppe, seien sie Beamte, seien sie Reiche heutzutage oder in späteren Gesellschaften, unbedingt von Adel. Adel gibt es nur im Zusammenhang mit der Sorge und die Führung der Gemeinschaft. Zweites großes Merkmal für Nolte ist das Vorhandensein von Religion. Religion in einem abstrakteren Sinn. Nicht mehr Naturkulte, sondern Religion, die sich mit dem Sinn der Existenz des Menschen, des einzelnen Menschen oder der Menschheit insgesamt auseinandersetzt. Religion, die Entwicklungen, Vorstellungen entwickelt über ein Dasein, bevor die Welt existiert hat. Meistens auch eschatologische Vorstellungen, wo der Sinn des Lebens hinlaufen könnte. Ebenfalls sehr wichtig, eng verbandelt mit dem Adel in gewisser Weise, ist die Existenz von Städten. Auch Städte sind für Nolte nicht einfach irgendeine Ansammlung von Menschen oder Hütten, sondern Städte sind ebenfalls das, was das umgebende Land prägt und führt. Städte sind eine Art Mythos, in dem die politischen Entscheidungen weitergeführt und begründet werden. Und Städte sind immer etwas, was im Gegensatz zum Land, das sie umgibt, auch politisch wirksam war. Danke. Schließlich der Staat. Das diskutiert Nolte relativ lang, gerade auch in Bezug eben auf die germanischen Völkerwanderungsvölker, die wir ja alle oder viele mit Namen kennen, die aber eben seiner Meinung nach nicht staatenbildend waren, es sei denn dort, wo sie als Erben des Römischen Reiches auftreten konnten und die dortigen staatlichen Einheiten einfach übernommen haben. Staat ist etwas, das aus dem reinen ethnischen Zusammenhang im Prinzip auch herausfällt, auch nach außen in gewisser Weise offen ist und das Leben des Einzelnen in dem Staatsterritorium auch zu durchdringen vermag. Schließlich die Schrift. Die Schrift, erklärt Nolte, ist nicht nur eine technische Innovation, Und zwar eine Innovation, die es ja uns als Historikern überhaupt erst möglich macht, Geschichte zu schreiben. Denn wir wissen über die vorschriftlichen Zeiten im Prinzip zwar aus archäologischen Quellen dies oder jenes, aber wir stehen regelmäßig dort vor verschlossener Tür, wo es entweder keine schriftlichen Überlieferungen gibt oder wo wir diese schriftlichen Überlieferungen nicht entziffern können. Trotzdem ist Schrift auch für Nolte Teil der Sinnstiftung, einfach dort, wo sie auch zur Übermittlung von Inhalten und Traditionen vermittelt werden, die diese Traditionen verfestigen und erweitern können. Was übermittelt wird, auch das ist eine Existenzialie für die historische Existenz, wie Nolte das nennt, ist in jeder Kultur dann der große Krieg. Als erstes nennt ihr hier eben den Trojanischen Krieg, den bekannten Mythos, den wir alle kennen, der eben schriftlich überliefert wurde oder schon eine Sammlung ist von verschiedenen Ereignissen, der aber für sich eine ganze Kultur mitbegründet und beeinflusst hat, die gesamte Antike auf jeden Fall, aber auch jetzt bei uns in der Neuzeit, gerade im 19. Jahrhundert, galt ja der Trojanische Krieg als Bildungsereignis, als ungeheuer wichtig und formenbildend. Für Europa ließ sich hier als eigenes Produkt das Nibelungenlied nennen. Für Asien beispielsweise das Mahabharata aus Indien mit dem darin enthaltenen Gesang des Erhabenen, die zentrale Überlieferung des Hinduismus, die zum Inhalt hat, dass am Anfang einer großen Schlacht einer der Heerführer sich nicht imstande fühlt, den Angriffsbefehl zu geben, weil die Zahl der Opfer so ungeheuer groß wäre, dass er das eigentlich unmoralisch findet. Daraufhin offenbart sich eben sozusagen Gott, der ihm dann die typisch indische Vorstellung erläutert, er kann den Angriffsbefehl im Prinzip ruhig geben, das ist im göttlichen Sinn. Und auch wenn noch so viele sterben oder verletzt werden, ihre Seele wird darunter nicht leiden. Interessanterweise stellt sich dann heraus, dass diese Schlacht für die Guten nur dadurch gewonnen werden kann, dass jemand lügt. Auch das ist eine Parallele zum Trojanischen Krieg, wo ja gelogen bzw. durch List mit dem trojanischen Pferd letzten Endes der Krieg entschieden wurde, wenn auch die Vorstellungen damit verbunden sind, sich etwas unterscheiden. Schließlich eine der Existenzialien für den Vorhanden sein historischer Existenz, ein Thema, das sich Nolte natürlich immer zu Herzen genommen hat. Zur historischen Existenz gehört immer auch die Existenz einer sogenannten Linken. Und zwar der Linken als einer, wie er sich ausdrückt, transzendentalen Gedanklichkeit, in der die Möglichkeit vorkommt, ein Reich realer Gleichheit zu errichten, und zwar theoretisch durchdacht. Die Linke ist also nicht unbedingt dort vorhanden, wo irgendwelche Aufstände von Sklaven oder Unterdrückten oder Minderbemittelten stattfinden, Bauernunruhen und dergleichen. Da schildert er etliches. Es gab ja auch unzählige. Aber diese Unruhen können immer wieder schnell niedergeworfen werden. Und sie sind nur noch nicht dann links, wenn keine theoretische Durchdringung dahinter steht. Wobei dabei, auch nach Nolte, in der Regel dazu kommt, dass der Bauernaufstand, wenn er links ist, dann auch von der Obrigkeit seitens Unterstützung findet, jedenfalls von Teilen. Klassisches Beispiel, die deutschen Bauernkriege, an dem sich ja auch beachtliche Teile des damals noch reichsunmittelbaren Adels beteiligt haben, allerdings mit wenig Erfolg letzten Endes. Jetzt sind diese Existenzialien, die ich alle so genannt habe, Staat, Religion, Adel und so weiter, akut bedroht oder sind sogar schon besiegt. Der Adel, nach Nolte, hat im 20. Jahrhundert im Prinzip seine Rolle verloren. Er hat sie dort verloren, wo Revolutionen stattgefunden haben, in der Französischen Revolution natürlich. Er hat sie aber auch dort verloren, wo der Adel systematisch ökonomisch ruiniert wurde. Da nennt er als Beispiel Großbritannien mit der extrem adelsfeindlichen Gesetzgebung, die beispielsweise Lloyd George Anfang der 1920er Jahre erlassen hat. Und er nennt als paradigmatisches Beispiel natürlich auch Deutschland, wo der Adel in Revolution 1918 und dann noch einmal eben während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere nach dem 20. Juli 1944, natürlich massiv besiegt wurde, auch ermordet wurde und dadurch seine Rolle als tragende Funktionselite einfach verloren hat. Der Staat, so Nolte, droht in der globalen Vernetzung zu verschwinden. Wirtschaft, Verbände und dergleichen machen ihn sich zu eigen. Der Staat, nicht mehr von einem Adel geführt, nicht, dass er das als Voraussetzung nennt, aber der Staat verliert seine tragende Rolle. Er ist in der Form nicht mehr vorhanden, wie er seit der Beginn der historischen Existenz vorhanden war. Die Religion ist ein Fall für sich. In Europa haben wir den Spezialfall einer christlichen Tradition, die Europa natürlich zu dem gemacht hat, was es eigentlich ist, haben aber auch den Verfall des Glaubens an diese Religion, indem es quasi zu einer linken Religion geworden ist, so Nolte. Die Metaphysik geht verloren. Inhalt der Religion ist mehr oder weniger Sozialarbeit. Die Finanzoligarchie, die wir heutzutage haben, das könnte man als Einwand nennen, neigt ja inzwischen auch dazu, ihre Rolle gelegentlich zu wechseln, also sowohl in der Finanzwelt aufzutreten, als auch in der Realwirtschaft, als auch im Beamtentum und gelegentlich, wie ja manche kritisieren, schon als so etwas wie Vizekönige, beispielsweise in bankrotten Ländern wie Griechenland. Man könnte einwenden, eventuell kann sich diese Oligarchie irgendwann auch zu einem neuen Adel entwickeln, sodass wir hier nicht unbedingt davon ausgehen können, dass der Adel ganz verloren ist. Aber dazu, das wäre ja die Voraussetzung, müssten diese mächtigen Herren natürlich auch wollen und können, den Sinn einer größeren Gesellschaft, vielleicht sogar einer globalen Gesellschaft, überhaupt stiften zu wollen. Dann die Linke. Wie gesagt, die Linke gibt es. Es gibt sie im liberalen System. Darauf weist Nolte natürlich auch hin. In einer ganz anderen Wortbedeutung ist die Linke politische Partei, kann gewählt werden und möchte bestimmte Ziele durchsetzen. Aber auch die Linke ist im Prinzip so allgemein geworden mit ihrer Zielsetzung, dass sie in der Form, wie sie in den Jahrtausenden vorher da gewesen war, sich quasi durchgesetzt hat und sich selbst überwunden hat. Es bleibt allerdings, so muss man Nolte in gewisser Weise widersprechen, der große Krieg. Der Mythos des großen Krieges, den wir derzeit erleben, ist der Mythos des Zweiten Weltkrieges letzten Endes. Wir erleben derzeit einen geschichtspolitischen Streit, den der Westen hat, mit Polen teilweise, aber eben auch mit Russland. Aber wir erleben ja schon seit Jahrzehnten, und das spielt ja natürlich auch eine Rolle im Rahmen des Historikerstreits, darauf gehe ich später noch ein, wir erleben ja seit Jahrzehnten in allen westlichen Ländern, in allen Ländern, die irgendwie am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, dass dieser Krieg als große Überlieferung, teilweise mythische Überhöhung, ja im Fokus steht. Im Prinzip wird der Zweite Weltkrieg jeden Tag gewonnen, in amerikanischen Science-Fiction-Filmen, wo die Flugzeugträger dann eben mittlerweile im Weltraum fliegen, aber der Gegner dann trotzdem schwarze Uniformen und SS-ähnliche Stahlhelme auf hat. Er wird erlitten und gewonnen in den russischen Nationalmythen vom großen Vaterländischen Krieg, die jetzt ja gerade wieder vorne stehen. Er spielt die zentrale Rolle in der polnischen Geschichtspolitik und er spielt natürlich auch die zentrale Rolle in der Berliner Republik, die sich an ihm schuldig bekennt und ihn bereut. Im Prinzip prägt dieser Krieg das Denken in ganz verschiedener Weise als ein großer, fast schon globaler Mythos. Vielleicht bleibt dieser Krieg also da und kann ebenfalls die historische Existenz auch weiter begründen. Das wäre ein kleiner Einwand. Ich möchte hier nicht nur schildern, was Ernst Nolte präsentiert hat, sondern auch ein klein wenig mich daran reiben. Dann gibt es auch noch etwas anderes. Ich habe einen kleinen einführenden Kurztext geschrieben zu dieser Veranstaltung und habe darauf hingewiesen, dass Ernst Nolte sich auch mit ganz anderen Möglichkeiten des Endes der Geschichte oder der historischen Existenz auseinandergesetzt hat. Einer der zentralen Begriffe, den er verwendet, ist ja der der praktischen Transzendenz des Menschen. Darunter darf man sich vorstellen, industrielle Revolution, unter anderem generell technischer Fortschritt, und die Möglichkeit des Menschen, sich mit Hilfe dieses technischen Fortschritts immer weiter zu übersteigern. Die Kritik an solchen möglichen negativen Resultaten von technischem Fortschritt und Wissenssteigerung ist sehr alt. Nolte nennt in der historischen Existenz beispielsweise Wilhelm Dilthey, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts schon mit einem Geschichtszustand auseinandersetzte, in dem der rationalistisch planende Mensch unter voller Kontrolle die Welt bevölkert und lediglich ein Programm zu erfüllen hat und damit, so das Zitat, ein von vornherein fertig gemachter Homunculus sei. Zitat Ende. Das entsprach insofern dem Zeitgeist, auch mit der negativen Konnotation, als damals ja auch solche Mythen entstanden sind, wie Frankensteins Monster, auch Anfang des 19. Jahrhunderts, wo natürlich noch ohne das theoretische Fachwissen, aber immerhin die Möglichkeit schon gedacht wurde, der Mensch schafft Leben, neues Leben, das kann hier im Prinzip zu nichts Gutem führen. Hier durfte Nolte zu Lebzeiten noch das Aufkommen von Technologien innerhalb der täglichen Existenz erleben, die für das 19. Jahrhundert nur noch ein vager Albtraum waren. Dazu zählen etwa die Möglichkeiten des Klonens von Lebewesen, die Entschlüsselung des DNS-Strangs, des Erbgutes des Menschen und der bald darauf folgende aktive gentechnische Eingriff in die Existenz von Pflanzen, aber auch schon von Menschen. In diesem Zusammenhang ist es in der Tat bemerkenswert und ja auch schon gelegentlich diskutiert worden, wie es eigentlich um eine Gesellschaft wie die heutige steht, die sich über Diskriminierung von Behinderten empört und das nationalsozialistische Euthanasieprogramm scharf oder schärfstens verurteilt, zugleich aber über Pränataldiagnostik und andere Methoden stillschweigend und selbstverständlich dafür sorgt, dass Menschen mit entsprechenden Behinderungen gar nicht mehr geboren werden. Schließlich beschäftigte sich Nolte auch mit dem Aufkommen von Big Data und der Digitalisierung von Intelligenz als möglichen Gefahren für die Existenz des schicksalgebundenen Menschen, der unter permanenter Kontrolle aller seiner Lebensbereiche gar keine Chance mehr hat, ein Schicksal zu entwickeln. In diesem Buch über historische Existenz taucht dies 1999 bereits als Möglichkeit auf, im Rahmen von Noltes damaliger Schilderung, wie sich nicht nur Geisteswissenschaftler, sondern auch Naturwissenschaftler für diese Menschheitsgefahren interessieren. Er zitiert einen von ihnen: Im zukünftigen, vollklimatisierten, keimfreien Raum säße apathisch ein geschichts-, traditions- und kulturloses Wesen, dessen Denken vom Computer übernommen und dessen Gefühle biochemisch ausbalanciert worden wären. Zitat Ende. Dieses Szenario, also dieses Schreckensszenario, ist nun auch schon 20 Jahre her. Die Möglichkeiten in dieser Hinsicht beunruhigten Nolte sehr. Zu einer größeren Publikation ist es meines Wissens nicht mehr gekommen, es sei denn, er hätte noch etwas fertig liegen, was er posthum noch veröffentlichen könnte. Aber in einem Vortrag in Düsseldorf, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, der sich eigentlich überwiegend mit dem damaligen neuen Buch über den Islamismus als Widerstandsbewegung gegen die Transzendenz beschäftigen sollte, in diesem Vortrag ging Nolte ausführlich darauf ein, und auch auf die dahinterstehende Bewegung von einigen Wissenschaftlern und Futurologen, auch Leute, die man Philosophen nennen könnte, die die Intelligenz und die darauf praktisch folgende Unsterblichkeit dieser Intelligenz eben als digitale Intelligenz in irgendwelchen Speichermedien aktiv für ein plausibles Endziel der Menschheitsgeschichte halten. Ein Ziel, das angestrebt werden sollte. Worauf dann, auch da gibt es Stimmen, die nicht nur verrückt sind, sondern im Prinzip natürlich nur die äußersten Konsequenzen zu Ende denken. Darauf könnte dann die Erschließung des gesamten Weltalls durch diese faktisch unsterbliche Intelligenz erschließen, der wegen ihrer Unsterblichkeit auch die nach heutigem Wissen praktisch endlosen Reisezeiten durch den Weltraum nicht mehr im Weg stehen würden. So würde die Nachgeschichte nach dem Abtreten des Menschen, der das alles natürlich nicht mitmachen kann, wie wir ihn heute kennen, am Ende tatsächlich eine buchstäblich, wahrhaft im Wortsinn universelle sein. Es gibt Menschen, die streben das an oder finden das begeisternd. Für Nolte war es beunruhigend und buchstäblich unmenschlich, was es ja auch im Prinzip buchstäblich ist. Demgegenüber räumte er damals dem militanten Islamismus als radikalem Gegenpol zu dieser Entwicklungsmöglichkeit die derzeit größten Chancen ein, eine solche Entwicklung zu stoppen. Allerdings wäre auch ein Sieg des Islamismus eine Art Ende der Geschichte, denn ein weltweites, bei Todesstrafe bewachtes Dahindämmern unter dem endlosen Summen der immer gleichen Koransuren und ihres Inhalts wäre auch ein Ende der theoretischen wie praktischen Transzendenz. Professor Dendina hat es vor einiger Zeit ja schon in einem Buch ausgeführt, in dem er die islamische Welt eben als intellektuelle Todeszone beschrieben hat, aus inneren Gründen, die sich im Prinzip durchaus über den Rest der Welt ausdehnen könnte. Nolte endet in seinem Großversuch über die historische Existenz mit einem tröstlichen Gedanken oder mit einem Gedanken, den man für tröstlich halten kann. Ich zitiere ihn. Wie auch immer das letzte Schicksal der Menschheit ausgehen mag, eins hat sie durch ihre Geschichte unter Beweis gestellt, dass der Mensch, wie Pascal es ausdrückte, um ein Unendliches größer ist als der Mensch. Oder dass, mit platonischen Begriffen, der Geist weitaus mächtiger ist als der Körper und die Sinne. So viel mächtiger, dass er sich als rechnender Verstand sogar in Apparaten vom Körper unabhängig machen kann. Trotzdem, Nolte wünschte sich, dass sich der Mensch, und hier ist er dem Gedanken nach ganz Martin Heidegger verpflichtet, dass sich der Mensch eines Tages dem Schicksal seiner Endlichkeit nicht nur bewusst wird, das war auch einer der Beginn der Geschichte, sondern dass er dieses Schicksal der Endlichkeit willentlich bejaht, weil er nur dann den Zwang zur praktischen Transzendenz durchbrechen könnte, so Nolte, der wie oben eben gerade ausgeführt dabei ist, den Menschen selbst in absehbarer Zeit abzuschaffen. Das wäre dann sozusagen ein unfreiwilliger Selbstmord der Menschheit aus Angst vor dem Tod. Es ist demnach sein Ableben, vor dem der Mensch laut Nolte seit seiner Erkenntnis durch die theoretische Transzendenz flüchtet und deshalb die praktische Transzendenz entwickelt hat. Heidegger, den Nolte als Denker ja zeitlebens sehr stark verehrt hat, nannte seine Lösung dieses Dilemmas des menschlichen Daseins in der ihm eigenen Begrifflichkeit bekanntlich ein entschlossenes Vorlaufen in den Tod. Zitat Ende. Diese Lösung würde dann einen eigentümlichen Schwebezustand einhalten müssen. Der Mensch, um abstrakt zu sprechen, müsste dann die in der theoretischen Transzendenz gewonnene Selbstvergewisserung als sterbliches Wesen behalten und bejahen. Er müsste gleichzeitig auf die praktische Transzendenz verzichten oder sie vom heute bereits erreichten Stand zurückbauen. Das wäre dann sozusagen eine Aufgabe historischer Dimension. Nolte greift an dieser Stelle nach solchen Gedanken in seinen Schlussworten zum Thema auf Motive aus der Bibel zurück, beziehungsweise auf das Alte Testament. Der Mensch kann nach seinen Worten nur zu sich selbst kommen, wenn er sich bewusst ist, dass er nur als einem Gott ringendes oder als ein vor dem Nichts verzweifelndes, weil auf das Ganze der Welt geöffnetes und die Welt eben gerade nicht beherrschendes Wesen zu sein vermag. Das sind quasi die Schlusssätze aus diesem Buch, die ich jetzt einfach mal vorweggenommen habe. Und das ist natürlich relativ starke Kost. Deswegen möchte ich zu Teil 2 kommen, ist vielleicht etwas weniger stark, nämlich die historische Existenz von Ernst Nolte als Historiker und Person in der Bundesrepublik Deutschland. Wahrscheinlich wird fast jeder Noltes Werk kennen, wenigstens vom Namen her, mit dem er 1963 quasi zum prominentesten Mitglied der deutschen Historikergemeinschaft wurde, nämlich den Faschismus in seiner Epoche. Dieser Ruhm trug, wie sich später herausstellen sollte, schon den Charakter, der das Publikum auch jubeln lässt, weil es in einem Auftritt etwas Bewegendes fühlt, ohne vollständig zu durchblicken, was das eigentlich sei. Zum Faschismus in seiner Epoche als Werk, vom Inhalt her, möchte ich an dieser Stelle nicht so viel sagen. Wichtiger scheint mir ein Blick auf die Epoche der Bundesrepublik, in der dieses Werk erschienen ist. Das Jahr 1963 unterschied sich natürlich in mancherlei Aspekten von der heutigen Bundesrepublik. Zwar gab es seit Weihnachten 1959 und den damaligen Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge eine verschärfte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch eine große Wende in der sogenannten politischen Bildung. Was es beispielsweise nur in Ansätzen gab, immerhin schon fast zwei Jahrzehnte nach 1945, war eine wissenschaftliche deutsche Weltkriegsforschung. Das lag unter anderem schlicht am Fehlen von Quellen. Deutsche Aktenbestände lagerten immer noch weitgehend im Ausland. Französische, russische, britische oder amerikanische Dokumente waren für Deutsche weitgehend unzugänglich. Die während des Krieges herausgebrachten Akteneditionen des Auswärtigen Amts aus den Jahren 1939 bis 1941 traute sich niemand mehr so richtig zu zitieren, obwohl sie einerseits sowohl authentisch, andererseits auch von großem inhaltlichen Gewicht waren. Man ging zu dieser Zeit, ungefähr so 1960 herum, allgemein von einer deutschen Hauptverantwortung für das Jahr 1939 aus, ohne so genau nachzufragen oder nachfragen zu können. Als Standardwerk galt das mit auch unter anderem US-Regierungsgeld herausgebrachte Werk von Walter Hofer über die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Auch damals einerseits ein ungeheurer Erfolg, andererseits eben immer wieder neu aufgelegt und als Standardwerk quasi jedem Studenten und auch den deutschen Oberstufen zu lesen gegeben. Gesamtauflage bewegt sich am Rand einer Million, was für ein Geschichtsbuch natürlich horrend ist. Da und dort wurden aber auch Ansätze populär, die zu anderen Ergebnissen kamen. Etwa durch den Briten A.J.P. Taylor und den Amerikaner David Hogan. Beides wurde damals, zu Beginn der 60er Jahre, offen diskutiert. Hogan etwa hielt ein Forum von etwa 10 Seiten für ein Rieseninterview im Nachrichtenmagazin Spiegel. Walter Hofer, dadurch natürlich direkt oder indirekt angegriffen, reagierte mit Kritik und Polemik, machte aber auch interessante Zugeständnisse. Ich möchte eine Stelle aus einer Replik gegenüber Hogan und Taylor zitieren, an der Hofer die Möglichkeit erörtert, man hätte Hitler 1939 nicht den Krieg erklärt. Zitat: Es wäre dann bestenfalls ein Frieden von deutschen nationalsozialistischen Gnaden geworden. Und damit ein Frieden, der für so manche Menschen und Staaten ein Friedhofsfrieden gewesen wäre. Einen solchen Frieden konnten die lebendigen europäischen Kräfte 1939 nicht akzeptieren. So wenig, wie sie heute gegenüber der ähnlich gelagerten bolschewistischen Bedrohung und Erpressung einen Frieden um jeden Preis wünschen. Es ist merkwürdig und zeugt von einer gewissen politischen Schizophrenie, dass der engagierte Antikommunist Hogan diese einfachen Zusammenhänge nicht zu begreifen vermag. Man kann nicht heute den Bolschewisten vorwerfen, was man Hitler gestern gestatten wollte. Zitat Ende. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen räumt Hofer hier indirekt ein, dass die Ursachen für diesen Krieg im Jahr 1939 durchaus auch in einer politisch bewussten Entscheidung des Westens gelegen haben. Einen nationalsozialistischen Frieden, wie Hofer das ja genannt hat, in einem Europa der verriegelten Grenzen, der gerüsteten Staaten, der Diktatur und der Devisenkontrolle wollten die anderen Staaten, konkret Frankreich und Großbritannien, nicht akzeptieren. Man könnte auch ergänzen, sie konnten es nach ihrem Selbstverständnis nicht akzeptieren. Darüber lässt sich reden. Aber das ist natürlich etwas völlig anderes als die von Walter Hofer selbst und heutzutage ganz allgemein sonst präsentierte Variante, es hätte der Nationalsozialismus unprovoziert mit aller Gewalt 1939 den Krieg gesucht. Zum anderen, und der zweite Grund, warum ich das zitiere, der liegt auch wesentlich näher bei Nolte, wurde hier von Hofer der Bolschewismus, auch mit diesem Begriff, und der Nationalsozialismus praktisch gleichgesetzt. Das Gegenbild zu beiden sind zu dieser Zeit, und das ist auch nicht nur für Hofer, die freien Kräfte, also die Demokratie westlicher Prägung. Das eben ist der antitotalitäre Konsens damals gewesen und begründet den damit verbundenen Respekt vor dem demokratischen Verfassungsstaat. Da brachte, etwa um die Zeit, als eben auch Hogan veröffentlichte und Hofer diese Replik geschrieben hat, Ernst Nolte den großen Versuch einer intellektuellen Deutung des Faschismus und damit auch des Nationalsozialismus als einem speziellen Epochenphänomen heraus. Er hielt sich von den Details, die man im Rahmen der Weltkriegsforschung eben ausgraben kann, wer sagte wann was zu wem, welche Dokumente sind besonders wichtig und so, relativ weit entfernt. Nolte war in seinem Schwerpunkt nie ein empirisch arbeitender Historiker. Seine Methode war sozusagen deduktiv und nicht induktiv. Er leitete seine Darstellung aus großzügigen Gedankengängen ab und versuchte weniger auf dem umgekehrten Weg über die Ermittlung zahlloser Fakten zur weiterführenden Synthese zu kommen. Für das intellektuelle Klima der bundesdeutschen 1960er wirkte das wie eine Offenbarung von Zusammenhängen, die philosophisch gesprochen eher gesehen werden können, aber nicht unbedingt im Detail ermittelt werden können. In dieser Ableitung, die Nolte eben im Faschismus in seiner Epoche geschrieben hat, fehlte allerdings ein Element, das Nolte später ausdrücklich bedauert hat. Aber vielleicht war ihm das auch durch die Zeitumstände nicht möglich gewesen, beziehungsweise außerhalb des Radars geraten. Er hat den Nationalsozialismus in dem Faschismus in seiner Epoche aufs Allerschärfste verurteilt und als singulär charakterisiert, was im Prinzip banal ist, denn natürlich ist alles, wie wir spätestens seit Leibniz wissen, alles auf der Welt singulär. Dennoch riet Nolte die intellektuelle Neugier etwa 20 Jahre nach Erscheinen des Faschismus in seiner Epoche, auch der Frage nachzugehen, ob an nationalsozialistischen Verbrechen etwas verstehbar gewesen sei. Nicht verständlich, wohlgemerkt, aber verstehbar. Etwa wie in dem Sinn, wie ein Ermittlungsbeamter die Motive eines Täters versucht zu ergründen, ohne dass er sie deshalb billigen muss. So entstanden die Hintergründe des sogenannten Historikerstreits aus der Frage Noltes, ob die nationalsozialistischen Vorstellungen vom Weltjudentum als politischer Größe nur eine haltlose Spinnerei gewesen seien oder ob es nicht doch auch bedeutende jüdische Einflüsse auf die Weltpolitik gegeben habe. Nolte hat sie zunächst privat gestellt an Saul Friedländer, wie wir später ermittelt haben, der daraufhin keine Antwort gab, sondern ohne viele weitere Worte die Wohnung von Nolte verließ. Das war, so Nolte später sozusagen, der Beginn des Historikerstreits. Das führt uns in gewisser Weise zurück zur historischen Existenz. Aus dem wenig erforschten Nationalsozialismus von 1963 war Mitte der 80er Jahre das geworden, was Nolte dann eben als die Vergangenheit, die nicht vergehen will, gekennzeichnet hat. Es war quasi schon der intellektuell-moralische Leitstern der Republik, an dem sich dieser Geist auszurichten hat. Oft ist zu lesen, Nolte hätte mit dem Artikel in der FAZ unter diesem Titel, die Vergangenheit, die nicht vergehen will, den Historikerstreit sozusagen ausgelöst. Also er sei derjenige gewesen, der irgendetwas anstoßen und verändern wollte. Man wird dies nur sehr eingeschränkt für zutreffend halten können. Tatsächlich traf Nolte mit seinen neugierigen Fragestellungen auf eine Bundesrepublik, die sich eben von der geistigen Freiheit der 1950er und 60er Jahre entfernt hatte. Gerne werden die 50er Jahre mit diesem adenauerischen Muff als Begriff belegt. Tatsächlich kann man meines Erachtens, ich würde da wirklich dahinter stehen, durchaus sagen, dass die 50er und 60er Jahre eine vergleichsweise freie Gesellschaft gesehen haben mit freien Diskussionen. Besonders aber hatte sich die Republik noch kaum bemerkt bis dahin, eben von dem genannten antitotalitären Konsens verabschiedet, der eben auch Walter Hofer, wie zitiert, 1963 noch völlig selbstverständlich war. Dieser Konsens darüber, was in der Bundesrepublik politisch zu wollen sei, nämlich Demokratie, Gewaltenteilung, freie Parteienkonkurrenz, Parlamentarismus, Macht auf Zeit, Rechtsstaat, dies alles im Gegensatz zu Systemen, die als totalitär einzustufen waren, also mit Einheitspartei und unbegrenzter Macht auf unbegrenzte Zeit sowie willkürlicher Rechtsprechung operierten, eben diesen Systemen, wie sie beispielsweise im nationalsozialistischen Deutschland oder im stalinistischen Russland bestanden hatten, den Konsens, geschlossen gegen diese Regime aufzutreten, den gab es so nicht mehr. Im Historikerstreit, das war das Bemerkenswerte, woran ich mich auch noch besonders erinnere, weil ich habe das selber erlebt als noch relativ junger Student. Im Historikerstreit war dann das Bemerkenswerte, dass dieser totalitäre Konsens oder antitotalitäre Konsens offen gekündigt wurde. Leute Gegner wie Jürgen Habermas konnten sich keine Distanzierung vom Stalinismus mehr abbringen. Habermas ging so weit, wahrscheinlich wusste er auch gar nicht viel davon, aber er hat in vielen Beiträgen quasi nur in völlig verharmlosender Weise, wie man heute so sagt, über den Stalinismus gesprochen und über das, was er getan hat oder angerichtet hat. Der engagiert sozialdemokratische Historiker Immanuel Geiss sprach später vom Hysterikerstreit und bedauerte es ausdrücklich, dass eben keine Distanzierung von totalitären Systemen außerhalb des Nationalsozialismus mehr stattgefunden habe. Daran ändern konnte Immanuel Geiss allerdings auch nichts. Später habe ich mir erlaubt, die Frage, ob es nun so etwas wie großräumig organisierten jüdischen Widerstand gegen das Dritte Reich gegeben hat, vorgenommen und habe sie in einem Buch aufgegriffen, das betitelt ist Churchill, Hitler und der Antisemitismus, und habe sie vorsichtig mit Ja beantwortet. Ich traue mich das jetzt hier so zu sagen, weil Nolte mir danach erklärt hat, das sei eins jener Bücher, die er eigentlich selber schreiben wollte, und der glückliche Fall, dass er nun dieses Buch nicht mehr selber schreiben muss, sondern es so einigermaßen doch befriedigend ausgefallen sei. Die großen internationalen jüdischen Organisationen sahen selbstverständlich keinen Anlass, sich die 1933 in Deutschland einsetzende antisemitische Politik bieten zu lassen. Sie ergriffen auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen dagegen. Das ist keine Frage irgendwelcher Verschwörungstheorien. Es ist ein simpler politischer Vorgang und lediglich ein Teilelement des Widerstands gewesen, den das nationalsozialistische Deutschland dann eben auch mehr und mehr auf sich gezogen hat. Daraus gibt es ein Dilemma für die Geschichtswissenschaft, wo noch kein richtiger Weg gefunden wurde, sich dem zu stellen. Der eben erwähnte Immanuel Geiss hat das auch schon Mitte der 60er Jahre zusammengefasst, dass dieses Dilemma darin bestehe, dass die ganz große Schwäche jeder Geschichtsschreibung, die gegen den Nationalsozialismus gerichtet sei, darin bestehe, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg ganz offensichtlich nicht gewollt habe. Aber, so Geiss dann weiter, faktisch ist es so, dass Hitler ihn, obwohl er ihn nicht wollte, mit seiner Politik weitgehend hauptsächlich selbst verursacht hat. Das ist etwas, was man in Berlin auch nie einsehen wollte, was aber zur Geschichte des Dritten Reiches eben dazugehört. Von solchen Einsichten war man bekanntlich Mitte der 80er Jahre nun wahrlich weit entfernt. Der Blick der intellektuell herrschenden Klasse richtete sich in die Vergangenheit, die als eine unvergleichliche zu bereuen sei und es eben nicht nur als eine moralische Vorgabe, sondern zusätzlich damals auch schon in den 80er Jahren mit der ausdrücklichen Zielsetzung, den Deutschen von 1985 und später in Ost und West die Ausübung selbstverständlicher demokratischer Rechte verbieten zu wollen. Man kennt es ja in Erscheinungen wie dem damaligen SPD-SED-Papier, in dem plötzlich die Rede davon war, dass Ost und West, sprich DDR und Bundesrepublik, doch irgendwie gleichberechtigt seien, das heißt, das gleiche moralische Existenzrecht eigentlich hätten. Man kennt es als permanenten Kampf gegen die Berichterstattung über weitere realsozialistische Straftaten. Damals große Debatte, ja, die Schließung der entsprechenden Stelle in Salzgitter, Riesenthema der deutschen Innenpolitik der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Und man kennt es schließlich als die oft gehörte Forderung, dann eben in den Jahren 89, 90, eine Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, Bundesrepublik und DDR, sei moralisch abzulehnen und verwerflich, und zwar eben ausdrücklich wegen Auschwitz. Man muss sich das wohl noch einmal vergegenwärtigen, weil hier der eigentümliche Grundzug der neueren deutschen Vergangenheitsbewältigung sichtbar wird, der eben dann auch Noltes Leben sehr beeinträchtigt hat. Sie ist im Grunde, soweit sie im Bildungsbereich und in intellektuellen Sphären Folgen trägt, nicht mehr auf die Entwicklung von freien Persönlichkeiten ausgerichtet. Das ist von dem, was 1960 konzipiert wurde, weit entfernt. Auch ein Vertreter der Frankfurter Schule, die nachmals ja so erfolgreich war, wie Max Horkheimer, sprach damals in einer Sitzung des entsprechenden Beratungsgremiums der Bundesregierung in Fragen der politischen Bildung von der Heilung der Nation als Ziel der künftigen politischen Bildung und warnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor einer ständigen und Überrepräsentation nationalsozialistischer Untaten, eben als Gefahr für die Bildung einer von freien und selbstbewussten Menschen. Mit der ständigen Konfrontation nationalsozialistischer Untaten könnten letzten Endes nur verbogene Menschen herauskommen. Was insofern bemerkenswert ist, als Horkheimer ja selbst potenziell Verfolgter war, beziehungsweise auch Exilant und nach eigener Auskunft, ob das jetzt stimmt oder nicht, ständig die Hausordnung des Konzentrationslagers Dachau auf dem Nachttisch liegen hatte, damit er nie vergisst, wo sein Platz in der Welt hätte sein können. 20 Jahre später, also sprich in den 80er Jahren, war dies ebenfalls alles anders. In dieser damaligen intellektuellen Umgebung wurde Noltes akademisch gemeinte Frage als politischer Angriff empfunden und mit so ziemlich allen Mitteln bekämpft. Nicht nur mit Polemik, Verleumdung und Boykott, sondern auch mit Gewalt gegen sein Eigentum und schließlich gegen ihn persönlich. Das ist das Risiko von historischer Existenz, könnte man sagen, oder mit anderen Worten, das kann das Schicksal sein. Daran änderte bekanntlich auch die 1990 erfolgte Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten nichts. Ganz im Gegenteil, potenzierte sich der Druck der Vergangenheit, die nicht vergehen will, seitdem ganz erheblich. Wir kennen diesen Druck wohl alle als Bedingung unserer eigenen historischen Existenz, die ja im Übrigen auch weiterhin dafür genutzt wird, den Deutschen die Wahrnehmung von selbstverständlich vorhandenen politischen Rechten madig zu machen. Da dies kein politischer Vortrag ist, spare ich mir jetzt entsprechende Beispiele. Sie werden sie wahrscheinlich ohnehin kennen. Nolte hat dieses Schicksal meist mit akademischer Gelassenheit ertragen und er war auch immer sehr produktiv. Wahrscheinlich hat er gelegentlich doch auch im Zorn dies eine oder andere gesagt. In den weiteren vorgelegten Werken, darunter eben auch die Abhandlungen über den Islamismus und letzten Endes die späten Reflexionen, in denen er sich ja sehr scharf auch über die jüdische Frage teilweise äußert und auch etwas stark verallgemeinernd, wie man sagen muss. Darüber gab es erneut Streit. Sie wurden aufgenommen noch, diese Werke, aber eben nicht, bei weitem nicht, mit der Resonanz, die man hätte erwarten müssen, angesichts des Gehalts, der drin war. Insofern war Nolte in seinen letzten Lebensjahren in Italien, in Frankreich wesentlich angesehener als hier in Deutschland. Man könnte Nolte als einen Heidegger-Schüler, einen leidenschaftlichen Heidegger-Schüler, der er immer gewesen ist, bezeichnen, der im liberalen System existierte, das sich zu seinen Lebzeiten eben sehr stark verändert hatte. Die liberalen akademischen Fragen aus den 60er Jahren waren später nicht mehr zulässig. Dessen ungeachtet war Ernst Nolte eine historische Existenz eigener Größe. Damit möchte ich schließen. Danke Ihnen.